Ungehört. Der Medientalk mit Grit Leithäuser.
Seit eh und je sagt jeder, dass die nächste Generation dümmer, fauler, naiver wird und die neue Technologie, die sie nutzt, wird sie verderben. Ein typisches Klischee, mit dem unser Gast Tristan Hawks vom Zukunftsinstitut aufräumt. Außerdem spreche ich über die Gen Z mit dem strategischen und kreativen Digitalvordenker Max Giordano und dem Lehrer, Podcaster und Bildungsinfluencer Bob Blume. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umgehört, dem Podcast der Radiozentrale. Ich bin Grit Leithäuser. Ja, die Jugend. Was treibt die da eigentlich? Ein Schlagwort, das seit Jahren durch alle Branchen und Medien geistert, ist die Gen Z. Sie wird hochstilisiert oder kleingeredet und steht sehr stark im Fokus des öffentlichen Interesses. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch schon immer so war. Aber diese Generation hat nicht nur eigene Leitbilder, sondern sie hat zugleich auch Möglichkeiten großer technischer und kommunikativer Entwicklungen im Gepäck, die sie für sich nutzen kann. Natürlich wollen wir in dieser Folge der Annahme nachgehen, ob man eigentlich von einer Generation sprechen kann. Oder ob das Bild nicht viel heterogener ist, wenn man sich damit beschäftigt. Aber im Fokus steht natürlich auch der Umgang der Werbe- und Medienbranche mit dieser Generation. Also, welche Kriterien legt die Jugend an, um sich für eine Marke oder für ein Produkt zu entscheiden? Wie macht man es als Marke richtig? Auf allen Kanälen als First Mover präsent sein oder sich herantasten und ausprobieren? Hippe Sprache, richtiger Kanal oder sich und seiner Marke treu bleiben? Was macht gelungene Authentizität aus? Für den Impuls möchte ich mit Tristan Hawks starten, der den Millennials zuzuordnen ist, aber auch als Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut aus Perspektive der jüngeren Generationen die Themen Digitalisierung und Ökologie untersucht. Hallo Tristan, ich freue mich, dass du da bist.
Umgehört, der Impuls.
Hey, servus. Es ist so, dass wir uns immer irgendwie, das kann man bis in die Antike zurückverfolgen, versuchen, immer auch einen Startvorteil, den wir ja schon haben, aber gegenüber der nächsten Generation aufrechtzuerhalten. Das sieht man an den ganzen wunderbaren Klischees, dass seit eh und je jeder immer sagt, die nächste Generation wird dümmer, fauler, naiver. Die neue Technologie, die sie nutzen werden, wird sie verderben. Also guter Klassiker da ist Plato oder Sokrates, da streiten sich die Geister, hat mal gesagt, Bücher werden die nächste Generation zum Verdummen bringen, weil sie werden es verlernen, sich Sachen zu merken. Und da sieht man, das Kommentar ist auch nicht so gut gealtert. Ich will damit nur sagen, das scheint ein menschlicher Instinkt zu sein. Das ist aber auch total legitim, weil unsere Gesellschaft funktioniert ja nur, wenn die Älteren gestützt werden von den Jüngeren und die Jüngeren von der Erfahrung und der Weisheit, manchmal von den Älteren, profitieren. Das ist eigentlich der Generationenvertrag und der kann auch nur aufrechterhalten werden, wenn man die nächste Generation auch versteht. Also das Spiel des Kapitalismus, das funktioniert sehr gut, wenn man eine Bevölkerungspyramide hat. Das soll also heißen, weniger Alte, viele Junge, unten läuft die ganze, wenn man so will, Wirtschaftsproduktivität ab und oben hat man ein paar wenig Alte, die in Anführungszeichen nicht mehr produktiv sind. So funktioniert das Spiel mittlerweile nicht mehr. Also bei uns ist es ja keine Pyramide mehr, das kann man auf jeden Fall sagen. Und das kann man jetzt sehr schön daran erkennen, und das sieht man auch global, 60% oder knapp 60% des globalen Wohlstands gehört den Babyboomern. Ja, Babyboomer, das sind die Nachkriegsgeneration und das sind verdammt viele und die leben jetzt zum ersten Mal sehr, sehr lange. Und es gibt halt meistens so den Mechanismus auf eine Art und Weise, das Geld von den älteren Generationen in die jüngeren und wieder, wenn ich Kapitalismus richtig verstehe, ich bin kein Ökonom, funktioniert es gut, wenn Geld im Umlauf ist. Das ist es meistens eher bei den Jüngeren, da wird mehr konsumiert, da muss man mehr konsumieren. Und den Babyboomern, den Älteren, gehört halt mittlerweile 60% des Wohlstands. Und nun kann man sagen, die Art und Weise, wie wir Geld von da oben nach unten bringen, in dieser Pyramide oder Nicht-Pyramide, das nennt sich Erben. Und man erbt halt viel, viel später heutzutage und deswegen wird das Kapital nicht mehr so frei. Das heißt nicht, dass ich ein riesiges Problem mit dem Kapitalismus habe, aber man muss neu darüber nachdenken, wie man Kapitalismus und Generationsdynamik und demografischer Wandel, davon spreche ich ja hier hauptsächlich, wieder auf eine Reihe bringt, sodass das wieder funktioniert. Weil wenn man sich die Kaufkraft der jüngeren Generation zum Beispiel anschaut, dann merkt man einfach, das ist ein schlechter Scherz. Ja, also das geht sich schlicht und ergreifend einfach nicht mehr so aus wie früher. Das muss man einfach anerkennen. Da ist niemand schuld. Das ist einfach der demografische Wandel. Das ist ja eigentlich unglaublich, dass wir jetzt so lange leben. Das ist ja eigentlich eine riesige Neuerung, ein riesiger Fortschritt in der Menschheit. Aber wir müssen dementsprechend auch unsere kapitalistischen Systeme anpassen. Das bedeutet nicht, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss, sondern eben neu gedacht werden muss. In der Realität, wenn man wirklich authentisch sein will, dann und an Jüngere ran will, wenn man so möchte, als Zielgruppe, wobei das ja, wie ich schon vorhin erklärt habe, finanziell vielleicht gar nicht so eine intelligente Entscheidung ist, da ist ja gar kein Geld, aber trotzdem, das wollen wir dennoch, dann muss man diese Menschen auch in die Organisation, auch in die Schalthebel reinbringen. Ja, also ich bin dann immer ganz dreist und sage zumindest auf Organisationsebene, dann braucht man Altersquoten. Ja, da muss einfach in den verschiedenen Entscheidungsgremien auch Leute aus diesen verschiedenen Altersgruppen vertreten sein, weil diese Differenz durch die hohe Transparenz, die wir haben, die riecht man, die riechen wir. Und deswegen kommen so viele Marken da auch einfach nicht mehr mit. Und wenn man über das Thema Marke und Markenkommunikation nachdenkt, dann ist schon eine Sache, die mittlerweile über viele Statistiken zu sehen ist, aber gleichzeitig auch ein bisschen schwierig ist in seiner Dynamik. Qualität ist ein hohes Thema für die jüngeren Generationen. Nur das Problem ist, Qualität muss man sich halt auch mal leisten können. Und die Kaufkraft der jüngeren Generation ist einfach sehr, sehr schwach. Das muss man einfach sagen, vergleichsweise zu früher. Deswegen ist es ganz oft so, wenn man, keine Ahnung, jetzt polemisches Beispiel sieht, wie irgendwie die jungen Woken angeblich Klimakleber dann in den Primark gehen, dann sagen alle, boah, ich wusste es doch, ihr meintet das gar nicht. Ein paar T-Shirts muss man schon besitzen. Ja, also irgendwo muss man schon, irgendwelche Lappen braucht man schon. Und ich glaube, das ist die Dynamik, die man da sich vor Augen führen muss, also sich nicht immer von diesen ganzen Marktstudien verleiten lassen zu denken, ach, die sagen das eine und handeln dann immer anders in ihrem Kaufverhalten, sondern dass man wirklich drüber nachdenkt zu sagen, vielleicht liegt das einfach daran, dass sie sich momentan nicht leisten können und wenn sie könnten, würden sie wahrscheinlich andere Kaufentscheidungen treffen. Ich glaube, das ist so auf Konsumsebene, wenn man so möchte, ganz, ganz wichtig und ich glaube, da liegen viele Generations- und Verhaltensforscher auch ein bisschen daneben oder lassen sich da ein bisschen übersehen den demografischen und finanziellen Wandel, der damit zusammenhängt. Der durchschnittliche Mensch aus der Gen Y ist ja mittlerweile 35 so im Schnitt. Also da kann man, glaube ich, nicht mehr auf Jugend kommen. Ich bin ja, aber muss man sagen, ich bin aus der selbstdefinierten Zombie-Generation. Ich bin genau zwischen Gen Y und Z, also unseren Jüngsten. Also fühle ich mich auch da ein bisschen gefangen zwischen diesen zwei Welten. Also was wichtig ist, sind, das muss man einfach sagen, sind sozioökologische Faktoren. Also auch wie ich ja immer zu sagen pflege, man das nicht immer im Kaufverhalten sehen kann, weil man sich nichts leisten kann, heißt noch lange nicht, dass das nicht eigentlich das ist, worauf das Ganze hinsteuert. Und ich glaube, das haben wir, glaube ich, alle mittlerweile auch verstanden, gerade mit Blick auf das Ökologische, wir können auch noch in Qualität weiter wachsen, aber müssen vielleicht nicht mehr so sehr in Quantität an Konsum weiter wachsen. Ich meine, ich finde, jeder, der mal so ein bisschen Minimalismus praktiziert hat, der merkt ja relativ schnell, dass das jetzt keine Selbstgeißelung ist, sondern eigentlich gewinnt man dadurch mehr Zeit und Leben. Ja, und darum geht es ja eigentlich im Ende. Also auch vielleicht so ein bisschen dieses Ausbrechen aus dem klassischen Wirtschaftsaufschwungskonsum-Hamsterrad, da steht da schon auch mit dahinter. Aber wichtig ist natürlich ganz klar, das wissen wir doch alle, Soziales und Ökologisches. Das sind natürlich zwei große Komponenten und da sollte man auch dranbleiben, meines Erachtens. Ja, auch wenn sich das in den Kaufzahlen nicht immer widerspiegelt, anders wird es nicht in Zukunft werden. Ja, außer man hat natürlich jetzt einen kompletten Wirtschaftszusammenbruch, dann kann man wieder in der Bedürfnispyramide schön weit runterrutschen und dann sagen, das ist uns wieder egal. Aber davor stehen wir eigentlich nicht.
Die nächste Generation verstehen ist wichtig, wenn eine Gesellschaft funktionieren soll. Und als Marke authentisch sein kann man nur, wenn man die Generation, die man erreichen möchte, auch auf Organisationsebene einbezieht. Das macht ja auch Sinn, nicht nur über eine Generation als Zielgruppe zu sprechen, sondern mit ihr. Als nächsten Gesprächspartner begrüße ich Max Giordano. Max ist seit über 25 Jahren in der digitalen Innovation tätig, unter anderem bei ProSiebenSat.1, bei einem Disney-finanzierten Streaming-Startup in San Francisco und er arbeitete mit so exotischen Kunden wie Lady Gaga. Als Innovationsberater arbeitet er mit ikonischen Marken wie zum Beispiel Apple, Lego, Red Bull, FC Bayern und vielen internationalen Medienhäusern zusammen. Na dann mal los. Hallo Max.
Umgehört. Drei Fragen an.
Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Na klar. Sag mal, die junge Zielgruppe zu erreichen, das ist ja heute so eine elementare Herausforderung im Marketing, sagt man ja immer, ne? Warum eigentlich?
Ich glaube, das Wort Herausforderung trifft es gut. Ich muss vielleicht den kleinen Einwurf machen. Man hört es meiner Stimme wahrscheinlich an. Also ich bin nicht Gen Z, also ich bin so 50 und Gen X. Und ich berichte sozusagen aus meinen Beobachtungen, die ich eben mit Kunden habe. Und aus der Warte heraus, also ich glaube, dieses Wort Herausforderung trifft es sehr gut. Das fängt einmal damit an, es gibt ja nicht die eine Zielgruppe, diese eine Gen Z, die alles umfasst, sondern wenn man mal einfach mal überlegt, keine Ahnung, eine Greta ist ja genauso Gen Z wie eben ein aufstrebendes Nachwuchs-Fußballtalent. Mhm. Haben die jetzt im Alltag so viel miteinander gemeinsam? Weiß ich nicht, aber ne, wir werfen da alles in einen Topf. Es gibt nicht die eine Zielgruppe. Und ich glaube, da kommen noch ganz viele andere Aspekte dazu, dass die eben so wahnsinnig digital first aufwachsen, dass sie ja mit anderen Kanälen aufwachsen, wie wir aufwachsen, wenn man jetzt nur mal an TikTok denkt. Und das ist ja auch so ein schönes Beispiel, ne? Es hat uns, glaube ich, viele Jahre gebraucht zu verstehen, was wir im Web machen können. Dann kam Mobile, dann haben wir einige Jahre gebraucht, um zu verstehen, was können wir mit Apps machen und mit dem mobilen Endgerät. Und jetzt kommen immer wieder Sachen dazu. Wir haben irgendwann mal Social Media verstanden, was wir mit Instagram und Facebook machen können. Und jetzt ist aber mit TikTok was so ein Kanal, der halt wirklich brutalst genutzt wird von der Zielgruppe, wo halt so ein Content-Item irgendwas zwischen 8 und 20 Sekunden nur noch hat. Da hat dich ja niemand drauf vorbereitet. Und ne, wie gehst du damit um? Also wie gehst du mit dem Algorithmus um und so weiter? Also ja, und Richtung Kaufkraft ist natürlich auch nochmal spannend, sich zu überlegen. Die geben vielleicht nicht so viel im Alltag bereits aus, aber sie haben ja auch einen riesen Einfluss auf sozusagen die den Geldbeutel verwalten. Ich hatte neulich zum Beispiel so ein witziges Abendessen, wo wir, glaube ich, zu 8 festgestellt haben, dass keiner von uns mehr Nutella kauft, weil niemand mehr auf die Idee kommen würde, den Jüngeren so eine Nutella auf den Tisch zu legen. Und das kommt ja nicht aus der eigenen Recherche heraus, sondern weil eben die Zielgruppe sagt, hey Alter, hör mir bloß auf mit dem Palmöl-Scheiß hier. So.
Ja.
Also solche Sachen. Oder wenn man mal sich mit Autokauf anschaut, das ist ja auch etwas, also so etwas wird ja in der Familie diskutiert und da wird schon manche Kaufentscheidung wird einfach zu Hause mit der Gen Z-Generation diskutiert und entsprechend fällt dann oftmals die Kaufentscheidung anders, wie man es vielleicht so denkt. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, als Marke ist es schon wahnsinnig relevant, die zu verstehen, wissen, wie sie ticken. Und auch ein Gefühl dafür zu haben, na, manchmal sind sie indirekt heute schon entscheidend und manchmal dauert es noch ein paar Jahre, aber dann sind sie halt die kaufkräftige Zielgruppe von morgen.
Ja, das stimmt. Also ja, die ticken anders. Also alles in ein paar Sekunden ist schon eine große Herausforderung. Aber du hast es vorhin auch gesagt, man kann die nicht in einen Topf schmeißen. Deswegen, Marken müssen ja für sich entscheiden, wie sie die ansprechen. Und macht es für die dann eher Sinn, sich dieses große Ganze anzugucken, also diese Generation als Ganzes oder wirklich nur ganz genau die Zielgruppe, die für diese eine Marke wichtig ist?
Ich glaube, schwierig pauschal zu sagen. Ich glaube, wichtig ist einfach, kundenorientiert zu sein. Ich glaube, dass das ne, heutzutage mehr denn je das A und O, wie kann ich noch besser kundenzentriert sein? Wie kann ich die Kundin noch besser verstehen? Auf welchen Kanälen erreiche ich meine Zielgruppe? Wie kann ich Annahmen verifizieren? Also ich glaube, das sind so ganz wichtige, interessante Fragestellungen, weil, ne, also bleiben wir mal bei Gen Z und sowas wie zum Beispiel Metaversum, da könnte man jetzt stundenlang diskutieren, ist es der richtige Zeitpunkt, da jetzt volle Kanne reinzugehen oder erstmal abzuwarten? Und ne, da kann ich halt nur sagen, sich bewusst sein, wo die Zielgruppe ist. Ist die da überhaupt schon? Jetzt im Fall vom Metaverse, vielleicht sind sie eher noch auf Roblox oder auf anderen Gaming-Geschichten wie Fortnite und Roblox. Also ne, die Recherche zu machen, Sachen auszuprobieren und die Annahmen, die man da vor sich so hin überlegt hat, dann auch wirklich mit Daten und echten Beobachtungen zu verifizieren. Plus, ich kann ja mit denen sprechen. Das ist ja auch etwas, was man immer wieder wo ich mir so immer wieder überlege, Mensch, warum ladet ihr die nicht ein? Warum sprecht ihr nicht mit denen? Warum zeigt ihr denen nicht frühzeitig Sachen, bevor wir sie entwickelt haben oder in die Regale bringen oder auf den Markt schmeißen, ne? Also, und ich rede jetzt nicht irgendwie von 10.000, die wir da befragen müssen, sondern wirklich, wirklich qualitativ ein nettes Gespräch zu verstehen, okay, was können wir von dir lernen, wie können wir gemeinsam Sachen entwickeln, das finde ich auch nochmal ganz spannend. So.
Der Dialog, genau. Aber das heißt im Prinzip, du sagst auch, probiert lieber erstmal aus und seid nicht gleich auf allen Kanälen präsent und fahrt alles hoch, sondern geht erstmal so Stück für Stück vor und testet aus, welcher Kanal funktioniert, welche Ansprache funktioniert, um die Ressourcen so ein bisschen effizient zu gestalten, oder?
Ja, absolut. Also ich finde, 2022, 2023 brauchen, glaube ich, nicht mehr drüber diskutieren, dass wir ein gutes Trendmanagement brauchen. Also wir brauchen einen guten Research. Wir müssen Trends frühzeitig erkennen. Uns muss klar sein, was da gerade passiert. Aber viel, viel wichtiger ist, glaube ich, so eine aktive Entscheidung zu treffen. Wie gehen wir denn jetzt mit so einem Trend um? Ist es etwas, wo wir uns zum Beispiel mit einer Kooperation mal anschauen können? Gibt es da vielleicht ein Startup, mit dem wir partnern können? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, kostengünstig mal was auszuprobieren? Bis hin zu, ich finde es auch völlig okay, mal zu sagen, wir warten mal ab. Ne? Es ist nur eine aktive Entscheidung. Ich kann ja jetzt gerade, weil ich schon das Wort Metaversum im Mund genommen habe, ich kann ja ganz aktiv mir vornehmen, ich gucke mir das jetzt mal nochmal 3 Monate als Externer an, gucke, ob sich da eine Plattform durchsetzt oder auch nicht und fällt dann eine Entscheidung. Hauptsache ist, ich treffe diese Entscheidung aktiv und lasse es nicht für mich entscheiden. Ne, also auf einmal sind alle auf TikTok und dann ist man überrascht geworden und es hätte ja so nicht sein müssen. Ne? Also Sachen frühzeitig erkennen und dann für sich eine Entscheidung treffen, wie gehe ich jetzt damit um und was kann ich machen, um schnell für mich zu einer Strategie zu kommen. Das finde ich ganz entscheidend.
Jetzt so eine ganz persönliche Frage, Max. Wir beide sind ungefähr so eine ähnliche Generation vom Alter her. Deswegen die Frage, was findest du denn an der Haltung dieser heutigen Jugend besser als in unserer eigenen Generation?
Also mir imponieren die total. Und wenn ich da immer so sage, als ob ich da nur ein Beobachter bin, ich habe tatsächlich viel mit dieser Zielgruppe zu tun. Ich gehe regelmäßig in Schulen, ich unterrichte. Und heutzutage hast du ja 18-Jährige, die ihr Bachelorstudium machen. Ja. Ich arbeite tatsächlich viel für Firmen, wo man mit Fokusgruppen oder Co-Creation sich zusammen mit denen in einen Raum begibt und gemeinsam diskutiert und brainstormt. Und aus diesen Erfahrungen heraus, wegen deiner Frage, ja, ich bin absolut imponiert. Diese Weltoffenheit, diese, sag ich mal, die Notwendigkeit für Nachhaltigkeit, ESG, die, sag ich mal, all diese, da bin ich immer sehr schnell beim Englischen, so Purpose und also auch, die haben einen wahnsinnig hohen, sag ich mal, so ein Bullshit-Radar, der sofort anspringt, wenn halt etwas nicht so adressiert ist, wie sie, also die entdecken halt sofort irgendwie, wenn da so, sag ich mal, mit ihrem Bullshit-Radar, wenn etwas eben nicht ausgesprochen wird oder wenn etwas unter den Teppich gekehrt werden will. Ich finde dann auch zum Beispiel so Aktionen wie von Adidas auf Kanye West zu verzichten, ist, finde ich, zum Beispiel, ist einfach ein konsequentes Statement, gerade gegenüber so einer Zielgruppe, die sowas niemals tolerieren würde. Und deswegen, ich glaube, so zusammengefasst, wenn ich jetzt das mit meiner eigenen Jugend vergleiche, ich würde mal behaupten, weltoffener, definitiv mehr an Nachhaltigkeit interessiert, wie wir es damals waren, wesentlich offener, ob das jetzt Diversität ist, Inclusion, ob das, sag ich mal, die Gender Fluidity angeht und so weiter, egal was, irgendwie, da ist halt eine wesentlich höhere Offenheit, glaube ich, wie wir es damals noch hatten.
Ja, und Sensibilität, wie du gerade gesagt hast, ne? Also offensichtlich dann wirklich dieser Instinkt, Dinge zu unterscheiden, ob sie glaubwürdig sind oder nicht glaubwürdig sind oder ob sie in ihre Welt passen. Das hat Spaß gemacht, Max. Vielen Dank.
Danke dir.
Und jetzt möchte ich natürlich noch eine explizite Meinung zu unserem Generationsthema haben. Wer bietet sich da besser an als ein Lehrer? Zu Gast bei mir ist Bob Blume. Er ist nicht nur Lehrer, sondern auch Schulbuchautor, Blogger, Webvideoproduzent, Podcaster und Bildungsinfluencer. Er befasst sich mit Themen der Bildung und im Speziellen mit der digitalen Bildung. Kürzlich hat er auch einen eigenen Podcast gestartet mit dem Namen Die Schule brennt. Hallo Bob.
Umgehört, die Meinung.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann. Wenn man wissen will, wie die junge Zielgruppe tickt, dann müsste man natürlich die junge Zielgruppe fragen. Da bin ich quasi in der zweiten Instanz. Aber das, was ich mitbekomme, ist, dass diese jungen Menschen, glaube ich, immer noch ganz maßlos unterschätzt werden, obwohl seit sehr vielen Jahren eigentlich klar sein sollte, dass sich etwas entwickelt hat, was auch, glaube ich, deutlich über online nochmal an Fahrt aufgenommen hat, was man eine große Sichtbarkeit für die Themen junger Menschen eben bezeichnen könnte. Und das, was mich damit beschäftigt, ist ja immer die Frage, inwiefern sind die verschiedenen gesellschaftlichen Orte, an denen junge Menschen sind, in der Lage, Partizipation zu ermöglichen. Und ich würde sagen, Deutschland ist nicht besonders kinderfreundlich. Das heißt, die verschiedenen Institutionen, in denen junge Leute stattfinden, sind eigentlich Orte, die weniger ermöglichen, als Dinge zu fordern, die aus der eigenen Lebensrealität abbilden, was dann je nachdem Leistung oder Arbeit oder Haltung ist. Und gerade zeigt sich, dass es eine sehr interessante Aufteilung gibt von dem, was, sagen wir mal, wir Boomer, und mit Boomer schließe ich jetzt sozusagen alle ein, die auch nicht in der Boomer-Generation sind, sondern eher als Geisteshaltung, glauben, was junge Leute möchten und dem, was sie tatsächlich tun. Denn ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, um zu denken, dass die jungen Menschen, die Generation Z, wie sie dann manchmal so belächelnd besprochen wird, genau das machen wollen, was die Generationen davor auch wollten. Also beispielsweise geht es viel mehr um Flexibilität, es geht um Sichtbarkeit. Viele junge Menschen sind politisch sehr engagiert, und zwar egal, ob es von Fridays for Future, ob man von Fridays for Future spricht, ob man von den verschiedensten digitalen Vernetzungsangeboten spricht, die es gibt, oder ob es um Dinge gibt, die mit Verlaub, von denen wir überhaupt noch nichts gehört haben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass obwohl das stattfindet und obwohl wir das ja sehen können, also mit anderen Worten, ob jemand wie Greta Thunberg in den 90er Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, das wage ich mal stark zu bezweifeln, weil ja in den Redaktionen immer noch die Älteren sitzen, die damals die Türen auf- und zumachen konnten. Das ist jetzt eben anders. Gleichzeitig ist es aber so, dass, wie gesagt, an den wichtigsten Orten, zum Beispiel an den Schulen, immer noch so ein bisschen der Geist eines eigentlich überkommenen Systems herrscht. Und das kann ich ganz klar konkretisieren, indem ich sage, naja, wenn man sagt, dass die jungen Leute auch Ideen hat, dann muss man sie halt auch lassen. Das heißt, man muss Orte schaffen, in denen diese Ideen dann auch verwirklicht werden können. Und das ist natürlich in einem Unterricht oder in einem Gesamtschulsystem, in dem es erstmal darum geht, irgendwas zu machen, was dann auch noch alle gleichzeitig machen müssen, läuft dem Ganzen auch zuwider, fast nicht möglich. Und daraus leite ich sozusagen auch eine meiner vielen Forderungen ab, die ich an das deutsche Schulsystem habe, zu sagen, Sichtbarkeit für junge Menschen ist gut. Das Verständnis für junge Menschen ist gut. Verständnis heißt übrigens immer, dass das Verständnis vor der Bewertung kommt. Also ich fange nicht damit an zu sagen, das, was ihr macht, ist deshalb schlecht, weil als ich in dem Alter war, ich es anders gemacht habe, sondern ich versuche erstmal zu verstehen, was da überhaupt vonstatten geht, ohne sofort zu bewerten. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist der nächste Schritt zu sagen, wie kann ich in eine Haltung kommen, in der ich derjenige bin, der im besten Fall, weil ich eben in der Institution oder an einem Ort, wo man Entscheidungen fällt, in der Lage dafür bin, zu ermöglichen. Und so eine Ermöglichungskultur wird sozusagen gleichzeitig einhergehen damit, dann nicht mehr an dem Standpunkt zu sagen, wie tickt ihr eigentlich, wie geht's euch eigentlich, sondern was wollt ihr eigentlich und wie können wir das zusammen schaffen. Man kann das vielleicht so formulieren, der Gedanke ist jetzt nicht von mir. Es gibt ein Buch, jetzt wird es ein ganz kleines bisschen intellektuell, das heißt Die Gesellschaft der Singularitäten, und das geht ungefähr so. dass man in den 50er, 60er und 70er Jahren das wollte, was auch alle anderen haben. Denn das bildete einen Standard ab, zu dem man gerne wollte. Und gut, ich sage jetzt wahrscheinlich den meisten nicht nichts Neues, wenn ich sage, dass es um Individualität geht, dass es darum geht, sozusagen selbst in eine Lage zu kommen, sich selbst zu verwirklichen. Aber ich glaube, wenn es um Marken geht, dann sind wir sozusagen, vielleicht kann man Marken und Markenwahrnehmung vergleichen mit dem Unterschied zwischen einer Kassette, einer CD und einer heutigen Playlist. Früher war es so, ich habe ein Lied gehört und das fand ich gut und dann habe ich eine CD gekauft, davor vielleicht noch eine Kassette oder eine Platte. Und manchmal, wenn es eine Kassette war, musste ich mir dann alle anderen Lieder auch noch anhören, bis ich endlich zu dem Lied gekommen bin, was ich gerne gehört habe. Und da kommt ja auch diese Nostalgie her, dass man so sagt, naja gut, früher haben wir auch alle die B-Seiten noch gehört. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir auch Platten gehört, die fanden wir eigentlich zum Großteil richtig beschissen. Wir haben einfach nur gewartet, bis das Lied kam, weswegen wir eigentlich die Platte gekauft haben. Eine heutige Playlist richtet sich nach meinem Interesse. Und wenn ich das Interesse dadurch, dass ich dann zum Beispiel weitere Lieder kaufe, verfeinere, kann der Algorithmus mir sogar dabei helfen, sozusagen das, was ich gut finde, was mir Bedeutung gibt, soweit Marken das sozusagen alleine können, kann ich mir sozusagen weiterholen. Also mit anderen Worten, mittlerweile ist es so, dass es eine Netflixisierung, würde ich es fast nennen, von Markenidentität kommt, in der der User derjenige ist, der bei der Zusammenstellung viel mehr mitzudenken hat wie alle anderen. Und übrigens, das ist auch noch nicht überall angekommen. Also die größten Marken-Speaker, die es auf dem Planeten gibt, Gary Vee zum Beispiel, der spricht ja immer davon zu sagen, wenn es um Marken geht, kommt es darauf an, ich sag's jetzt mal ein bisschen hochgestochen, die Rezipienten noch viel mehr mitzudenken. Und zwar nicht als Rezipienten, sondern als Produzenten dessen, was dann erst durch die Mithilfe derer, die es mitbekommen, zu dem wird, was es dann sein soll. Ist ein bisschen abstrakt formuliert, aber mit anderen Worten, Markenbotschaften brauchen viel mehr IKEA-Regale als fertige Möbel.
Man muss Orte schaffen für junge Leute, wo sie Ideen entwickeln können. Und ja, die Generation möchte einiges anders machen als meine Generation. Und das ist gut so. Hauptsache, wir bleiben im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts immer im Austausch. Vielen Dank an meine Gäste für die spannenden Einblicke und danke an alle Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse. Alle weiteren Folgen des Podcasts gibt's auf den gängigen Plattformen und gerne auch mitdiskutieren bei diesen und allen anderen Themen. In diesem Sinne, leihen wir der Meinungsvielfalt unser Ohr.
Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.